Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir sind ja seit einigen Jahren mit unserer Firma auch auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit bei uns. Und dabei nehmen wir euch wie immer mit, denn wir glauben fest dran, dass es am Ende alle braucht. Alle Unternehmen, aber eben auch die Mitarbeiter auch einen Impact haben, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin Nils, ja, mir geht's sehr gut. Ich komme aus einem sehr schönen Osterwochenende, habe da sogar noch 2 Tage rangehangen, deswegen habe ich jetzt eine ganz kurze Woche, was ja immer ein ganz schöner Start wieder ist nach einem kleinen Urlaub. Und ja, habe Zeit mit meiner Familie verbracht, würde sagen, die Akkus sind aufgeladen. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich halt auf alle Fälle, dass es wärmer wird. Und draußen sieht es auch so ein bisschen trüb aus heute.
Aprilwetter.
Echtes Aprilwetter, aber steht ja jetzt an. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, und zwar haben wir Josefine Ballon da. Josefine, schön, dass du hier bist. Du bist von Haus aus Rechtsanwältin und hast so auch zunächst 2019 als Head of Legal zu HateAid gefunden. Seit 2023 bist du nur noch Geschäftsführerin und arbeitest eben daran, die rechtlichen Voraussetzungen für Betroffene von digitaler Gewalt zu verbessern, ihnen Zugang zu ihrem Recht zu verschaffen. Und damit sind wir ganz gespannt auf dieses Thema, weil wir immer wieder merken, auch in anderen Podcast-Folgen, aber auch wenn wir darüber reden, woher kommt eigentlich überhaupt dieser Hass im Internet? Und das noch kombiniert mit Klima ist irgendwie so eine ganz spezielle Mischung. Auf jeden Fall nehmen wir das so wahr und wir freuen uns sehr auf den Austausch. Schön, dass du hier bist. Josefine, wie geht's dir?
Hi, danke, gut.
Wir beginnen ja immer mit der Frage, wie du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Wir ändern das hier mal so ein bisschen ab, weil du bist ja sozusagen, das ist ja eine spezielle Form der Nachhaltigkeit. Und zwar geht es ja bei dir um das Thema Hass und Hetze im Netz. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das war tatsächlich nicht mein Plan A, als ich dann als Rechtsanwältin zugelassen wurde, aber genau etwas, was sich aufgrund der Zeit, die wir damals vor 5 Jahren hatten, einfach angeboten hat. Ich hatte mit HateAid und den Anfängen von HateAid schon mal ehrenamtlich zu tun und als ich dann mit der Ausbildung fertig war, gab es ein Projekt, wo es eben möglich war, eine 20-Stunden-Stelle zu schaffen. Und ich dachte, ich schaue mir das mal an und bin da echt einfach kleben geblieben. Habe es bisher auch keinen Tag bereut, denn Anwältin sein kann ich noch den Rest meines Lebens. Aber das Thema Hass im Netz ist etwas, worum wir uns jetzt kümmern müssen.
Kannst du vielleicht ein paar Sätzen zusammenfassen? Was genau macht ihr? Wofür seid ihr da? Was ist so ein bisschen die Mission, die ihr verfolgt?
Die Mission von HateAid ist, sich für Menschenrechte im digitalen Raum einzusetzen. Das machen wir auf sehr verschiedene Art und Weisen, die sich, wie ich finde, wunderbar ergänzen. Und das macht für mich auch den Reiz von HateAid aus, dass wir eben das ganze Thema nicht eindimensional angehen. Wir unterstützen einerseits Betroffene von digitaler Gewalt ganz individuell mit psychosozialer Beratung, aber eben auch mit Rechtsdurchsetzung, die wir ihnen ermöglichen durch unsere Prozesskostenfinanzierung. Aber es geht uns eben auch ganz prinzipiell darum, die Rahmenbedingungen insgesamt zu verbessern. Einmal auf gesetzgeberischer Ebene durch Stellungnahmen, Input zu Gesetzgebungsprozessen, aber eben auch durch die Verbesserung der Zustände in der Polizei und Justiz. Da halten wir Workshops und Fortbildungen ab und wir sensibilisieren die Öffentlichkeit durch große politische Kampagnen. Wir hatten jetzt auch eine Out-of-Home-Kampagne, wie es so schön heißt, wo wir Plakate in vielen deutschen Städten ausgehangen haben, um wirklich sehr niedrigschwellig auf das Thema und die Probleme im Netz aufmerksam zu machen.
Wenn man da ja mal drauf schaut, habt ihr ja einen Fokus tatsächlich auch auf Klimaschutz oder Klimaschützer, Klimaschützerinnen. Wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, ist es ja wirklich schlimm anzusehen im Internet, wenn jetzt jemand dort halt was postet, was dann halt gerade, also wie ich es wahrnehme, gerade wenn Frauen dann was posten, was dann da drunter steht. Wie ist denn der Hass aus deiner Sicht auf Klimaschützer, Klimaschützerinnen entstanden? Also warum ist das so?
Und ich bin natürlich auch keine Psychologin, von daher kann ich das jetzt nicht individuell für die einzelnen Menschen beantworten. Aber was wir beobachtet haben, nicht nur seit der Gründung von HateAid, sondern insgesamt seit 2015, ist, dass die Themen von digitaler Gewalt, also die Themen, für die man angegriffen werden kann, wenn man sich dazu äußert, dazu positioniert im Internet, sich diversifiziert haben. Vor ein paar Jahren war das noch vor allem Flucht und Migration. Und jetzt sehen wir, dass es immer mehr Themen gibt, die so politisch aufgeladen sind, die so polarisierend sind, die eben so auch instrumentalisiert werden, um da auch den Hass zu schüren. Und da fällt ganz sicher auch das Thema Klimaschutz, Klimawandel darunter, was natürlich jetzt auch noch ein Aufregerthema geworden ist durch Protestaktionen, die da einfach sehr viel diskutiert wurden. Aber das Thema an sich ist eben auch aufgeladen, denn es wird natürlich auch politisch instrumentalisiert, um die Bevormundung durch die Regierung, durch den Staat irgendwie anzuprangern. Und da sind alle Menschen, die sich für dieses Thema einsetzen, die sich für Klimaschutzmaßnahmen aussprechen, natürlich eine Projektionsfläche, die benutzt werden, um an ihnen ein Exempel zu statuieren, um zu sagen, das passiert, wenn du diese und jene Position zum Thema Klimaschutz vertritt, dann wirst du angegriffen. Und das funktioniert sehr gut.
Das, was man raushört, also letztlich die Themen, die eh schon polarisieren, das nochmal doppelt, dreifach sozusagen potenziert, kriegt man dann eben auch im Internet oft zurück. Jetzt wird ja oft der Internet auch als irgendwie so rechtsfreier Raum bezeichnet oder man hört das irgendwie öfter, gerade auch in Talkshows etc. Das ist ja aber eigentlich gar nicht so. Also was ich mal gelernt habe, gilt da genau die Gesetzgebung. Also ich darf niemanden auf der Straße beleidigen, aber eben auch nicht im Internet. Wie kommt es denn, dass es dennoch irgendwie so krass doller und übertriebener eben im Internet stattfindet?
Das hat natürlich verschiedene Gründe. Einerseits kann man sich im Internet anonym bewegen. Das ist sicherlich ein Bestandteil davon, auch wenn die Meinungen dazu auch auseinandergehen. Und dann ist es natürlich so, dass das Internet an sich kein rechtsfreier Raum ist, aber leider immer noch ein weitgehend rechtsdurchsetzungsfreier. Das ändert sich auch gerade schon so ein bisschen. Da ist schon einiges passiert, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssten, um da wirklich zu einem echten Abschreckungseffekt zu kommen. Das heißt, die Menschen sind es eben gewohnt, dass sie sich da äußern können und trauen sich das auch im Schutze der Anonymität, um ja einfach da Sachen zu sagen, die sie auf der Straße niemandem ins Gesicht sagen würden, weil sie eben auch wissen, dass es keine Konsequenzen haben wird. Und gleichzeitig ist natürlich das Internet auch ein Raum, wo man leichter als im analogen Leben die öffentliche Meinung, sofern es denn sowas überhaupt gibt wie eine öffentliche Meinung, manipulieren kann, indem man nämlich die Gegebenheiten der sozialen Netzwerke, die Algorithmen der sozialen Netzwerke benutzt, indem man ihre Funktionsweise benutzt, um mit wenig Leuten ganz besonders viel Aufmerksamkeit zu erregen und den Eindruck zu erwecken, dass hier die Mehrheitsmeinung wiedergespiegelt wird.
Wie kann ich mich denn jetzt als Person, die eben auch gern öffentlich Stellung bezieht zu manchen Themen, dennoch irgendwie schützen und welche Rolle spielt ihr eventuell auch in dem Kontext?
Es gibt leider nicht das Patentrezept, wie man sich äußern kann, ohne dafür Hass auf sich zu ziehen. Was wir bei HateAid leisten können, ist, Betroffene zu bestärken und zu empowern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich so sicher wie möglich zu bewegen. Das heißt, in erster Linie geht es natürlich darum, sich darauf vorzubereiten, dass so etwas passieren kann. Wir sehen es ganz häufig, dass Menschen unüberlegt, einfach Sachen sagen, posten, Videos posten, sich zu bestimmten Themen Stellung beziehen, ohne dass sie darauf vorbereitet sind, was dann auf sie zukommt. Wenn zum Beispiel die eigene Privatadresse im Internet steht, bei manchen ist es vielleicht auch der Arbeitgeber, was nicht alle Menschen was angeht, die Schule der Kinder, der Name des Partners, der Partnerin und all solche Dinge können schützenswerte Informationen sein, wo man nicht möchte, dass sie von den falschen Leuten gefunden und instrumentalisiert werden. Das heißt, darum sollte man sich kümmern, man sollte vorbereitet sein, sich überlegen, was macht man, wen kann man vielleicht auch zu Hilfe holen. Das kann eine anwaltliche Beratung sein, das kann eine Beratungsstelle wie HateAid sein, aber zum Beispiel auch das eigene soziale Umfeld. Wer kann zum Beispiel meine Accounts übernehmen? Wer kann mich unterstützen? Wer kann mir bei Screenshots helfen? All das sind Fragen, die man schon vorher mal beantwortet haben sollte, wenn man sich gerne häufig zu gesellschaftlich relevanten Themen äußert.
Aber ist das nicht total schlimm? Also, dass man halt sozusagen sich halt ich sag mal, ich rede jetzt davon, dass man sich im demokratisch normalen Rahmen sozusagen oder also im gesetzlichen Rahmen halt irgendwie zu gewissen Themen halt irgendwie äußert Und dass man dann Vorsorge treffen muss, halt dann habe ich keine Informationen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sagen würde, wo meine Kinder zur Schule gehen oder so, weil ich da Angst haben muss, ist das nicht ein untragbarer Zustand?
Das ist natürlich schlimm und auch gewissermaßen untragbar. Aber wie ich gesagt habe, wir arbeiten daran, uns auch dafür einzusetzen, die ganzen Rahmenbedingungen zu verändern. Aber wir müssen, bis wir da angekommen sind, natürlich erstmal zusehen, wie kann man Betroffene bestärken. Dazu gehört natürlich auch, sie darüber aufzuklären, was sie machen können, wenn sie angegriffen werden. Denn ganz häufig sind es nicht nur die Täter und Täterinnen, die glauben, ach, da passiert mir eh nichts, da kann mich eh keiner finden, sondern es sind auch die Betroffenen, die zu uns kommen und sagen, ach ja, ist ja im Internet, da kann man sowieso nichts machen, Strafanzeigen mache ich nicht, wenn ich es bei der Plattform melde, dann passiert sowieso nichts. Da ist ganz viel Resignation und Frust einfach über viele Jahre entstanden, wo Betroffene gelernt haben, es bringt nichts. Und da müssen wir zu einem Umdenken kommen. Und dafür brauchen wir alle Beteiligten. Wir brauchen die Betroffenen, die sich auch tatsächlich wehren. Wir brauchen die gesamte Gesellschaft, die sich solidarisch zeigt. Und wir brauchen Institutionen, die wehrhaft sind, und zwar auch im Internet.
Jetzt richtet sich ja unser Podcast auch an Unternehmen, MitarbeiterInnen, UnternehmerInnen. Wie nehmt ihr das denn da wahr? Also ist es eher ein Phänomen, das so auf die Person als Einzelperson, oder ist es eben wahrscheinlich, wenn ich bestimmte Unternehmen repräsentiere oder Gruppen, Parteien, dann kann das ja auch wahrscheinlich mich zum Ziel machen. Und wie kann ich denn da als Unternehmen oder Organisation meine Mitarbeitenden auch schützen?
Wir hören das natürlich auch von VertreterInnen von Unternehmen immer wieder, dass gerade solche Klimaschutzthemen, Nachhaltigkeitsthemen auch gegen sie benutzt werden, um da Stimmung zu machen, um gegen sie zu hetzen. Und es ist so, dass die Mitarbeitenden natürlich auch dadurch gehemmt sind, dass sie wissen, was passiert, wenn man sich zu bestimmten Themen positioniert, sich da auch mit ihrem eigenen Gesicht und mit ihrem eigenen Namen solchen Themen anzuschließen. Auch das ist bei uns schon angekommen, dass da wirklich Hemmungen bestehen und dass natürlich allen bewusst ist, wenn sie sich mit ihrem eigenen Gesicht dazu positionieren, zu den Werten des Unternehmens positionieren oder sogar für das Unternehmen öffentlich auftreten, dass sie dann selber auch zur Zielfläche werden können. Denn es ist gerade eine Strategie, sich ein Individuum rauszupicken, denn es ist viel, viel leichter, ein Individuum anzugreifen als eine ganze Institution oder ein ganzes Unternehmen. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten für Unternehmen auch darauf zu reagieren. Da sind wir wieder bei den privaten Informationen. Also wie kann man eben auch Mitarbeitenden ermöglichen, sich zu äußern, aber gleichzeitig eben dafür sorgen, dass nicht ihre gesamte Biografie mit ihrem Wohnort und Vor- und Zunahme auf der Gesichterliste auftaucht. Braucht es zum Beispiel immer ein Foto, was da wirklich von allen Leuten drauf ist? Muss in der Signatur wirklich immer jedes Kontaktdatum mit drinstehen? All das sind sehr einfache Möglichkeiten, wie man die Privatsphäre der Mitarbeitenden auch aus Unternehmenssicht ein bisschen schützen kann, um eben dafür zu sorgen, dass sie nicht angegriffen werden. Und dann ist es natürlich auch wichtig für Unternehmen anzuerkennen, dass auch digitale Gewalt Gewalt ist und dass man Mitarbeitende damit nicht alleine lassen sollte. Das heißt, wenn etwas passiert, was in irgendeiner Form im Unternehmenskontext steht, dann denke ich, ist es heutzutage das Minimum, was man erwarten kann, dass das Unternehmen sich dann auch solidarisch zeigt und eben auch darauf reagiert und wirklich das auch ernst nimmt und Unterstützung zusagt.
Ich gehe nochmal einen zurück, als du vorhin sagtest, wie ihr euch engagiert. Da hattest du ja gesagt, dass ihr auch dabei unterstützt, die Themen auch entsprechend juristisch durchzusetzen beziehungsweise auch zur Anzeige zu bringen. Und dort halt auch dabei unterstützt halt diese Themen, dass die auch tatsächlich verfolgt werden, um da auch wahrscheinlich auch eine gewisse Awareness mal auf das Thema zu bringen und da halt dann irgendwie auch sozusagen eben auch einfach für eine gewisse Abschreckung zu sorgen. Hast du denn dort das Gefühl, dass ihr dort offene Türen einlauft, oder wird das halt zunehmend besser? Also ich stelle mir das... Weiß ich auch nicht. Also ich stehe da nämlich genauso da, dass ich denke, also ich bin auch noch in so einer Resignation. Ich denke auch noch so, ah, das bringt ja wahrscheinlich nichts. Magst du da vielleicht mal ein bisschen berichten, wie das denn sich tatsächlich darstellt?
Vielleicht erstmal zusammenfassend, es hat sich sehr viel getan. Wir haben mittlerweile spezialisierte Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland, die teilweise auf Ermittlungsquoten oder Identifizierungsquoten von 50-60% kommen. Das ist schon ordentlich. Das heißt, fast jeder und jede zweite kann gefunden werden, wenn man eine Anzeige erstattet. Das heißt, wenn ich mal so auf die Gesamtsituation gucke, auf die politische Situation gucke, dann kann ich schon sagen, dass wir offene Türen mit dem Thema einrennen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Hate Aid gekommen ist, um zu bleiben, um wirklich, ja, und wirklich auch so schnell gewachsen ist, weil dieser Bedarf einfach sicher da ist. Was natürlich ein bisschen die andere Frage ist, gerade im Bereich von Rechtsdurchsetzung, ist natürlich, der Föderalismus bringt es mit sich, dass wir Strafverfolgung als Ländersache betrachten müssen. Und da ist dann natürlich auch sehr minutiöse Kleinarbeit gefragt. Das heißt, man muss dann wirklich in die einzelnen Länder gehen, auf die einzelnen Polizeidienststellen. Und die sagen einem dann natürlich auch, ist ja alles schön und gut, aber wie sollen wir das machen? Wo sollen wir die Leute hernehmen? Wo sollen wir die Ressourcen hernehmen? Also da ist es wirklich eine echte Mammutaufgabe, da wirklich für eine flächendeckende Abdeckung zu sorgen. Denn natürlich nicht alle Privatpersonen haben Zugang zu spezialisierten Abteilungen in den Staatsanwaltschaften oder sogar zum Bundeskriminalamt. Das heißt, da ist es wirklich ein Flickenteppich von Regelungen. Aber es wird besser. Also immer mehr Bundesländer nehmen das auch wirklich als ernstes Thema wahr und machen was.
Das heißt, wenn ihr dann auch, du meintest ja auch eingehend, dass ihr eben auch mit Polizei etc. arbeitet und da Workshops angebt. Das heißt, das ist dann wirklich der Bund, der euch dann auch beauftragt? Oder sind das einzelne Polizeistellen? Also das, ich finde es total interessant.
Genau, also der Bund macht da relativ wenig. Wir sehen aber, dass wir in den letzten Jahren, vor allem tatsächlich seit dieser Sendung von Jan Böhmermann zu Strafverfolgung im Netz, die ja relativ viel Aufmerksamkeit erregt hat, werden wir sehr viel von der Polizei angefragt. Davor hatten wir ja so den Fokus auf Staatsanwaltschaften. Wir haben immer gefordert, es braucht spezialisierte Staatsanwaltschaften und so weiter. Und haben dann natürlich aber auch gemerkt, es nützt uns ja nichts, wenn die Staatsanwaltschaft hochspezialisiert ist, wenn die Anzeigen nicht da ankommen, wo sie eigentlich hin müssen, weil vorher landen sie auf dem falschen Papierstapel oder im Papierkorb oder irgendwas anderes passiert damit. Oder sie werden gar nicht erst gestellt, weil das Anzeigeformular so kompliziert ist, dass kein Mensch bis zum Ende durchkommt. Und haben uns dann eben auch gedacht, okay, jetzt müssen wir mehr an die Polizei ran. Und das spielte uns dann so ein bisschen in die Hände, weil wir seitdem tatsächlich sehr viel angefragt werden für Schulungen bei der Polizei von ganz verschiedenen Abteilungen. Also sowohl von der Schutzpolizei als auch wirklich von natürlich der Kriminalermittlungen, die sich damit jetzt befassen, was sie da machen können, von Polizeihochschulen, aber auch von einzelnen Gruppen, die Führungskräfte ausbilden. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und genauso unterschiedlich sind dann eben auch die Reaktionen, die wir darauf bekommen. Für einige ist das schon so, ja, fast schon kalter Kaffee, was wir da erzählen. Und für die anderen wiederum ist das was total Neues. Und einige sind auch sehr skeptisch und sagen so, ja, okay, aber diese Beleidigung im Internet, haben wir nicht Besseres zu tun mit den ganzen Körperverletzungen und Handtaschendiebstählen, die wir so sehen. Und da ist es eben dann unsere Aufgabe, eben darüber aufzuklären, was macht das mit unserer Gesellschaft, was macht das mit Meinungsvielfalt, warum ist das nicht ein Einzelproblem, sondern warum ist es eigentlich ein Dienst an der Gesellschaft, erstens von den Personen sowas überhaupt anzuzeigen und zweitens von der Polizei zu ermitteln.
Was ich mich dabei frage, ist, in meinem Verständnis müsste das doch eigentlich eine staatliche Aufgabe sein. Also das, was ihr hier tut, könnte ja eigentlich erstmal so eine Interimsaufgabe sein. Das ist natürlich toll, dass ihr das macht und so weiter. Kudos, und das ist super, super, super. Ja. Aber mich wundert das dann irgendwie immer, dass es dann irgendwie so lange dauert, weil ich eigentlich müsste es doch für den Staat, also auch mit den Mitteln. Und wenn man einfach mal sagt, okay, das ist ein ernstes Thema und ich glaube, das ist ja angekommen. Ja, also seit dem viel zitierten das Internet ist Neuland Thema und was ja auch, ne, das wurde ja damals belächelt und wenn man jetzt nämlich mal aus unterschiedlichen Perspektiven drauf guckt, war es nämlich gar nicht so falsch, wie zum Beispiel, wenn man sich sowas jetzt immer wieder anschaut, dass das dann irgendwie immer NGOs da quasi in die Bresche springen müssen, in Anführungsstrichen, um dieses Thema halt irgendwie so stark zu pushen. Also nehmt ihr auch wahr, dass sozusagen auch eure Arbeit auch nach und nach auch als staatliche Aufgabe angesehen wird? Oder seid ihr wirklich gekommen, um zu bleiben?
Ja, das leider noch nicht so sehr. Also wir sehen jetzt gerade auch, was individuelle Betreuung von Betroffenen angeht, da relativ wenig von Staatsseite was passiert. Aber auch da, um vielleicht auch noch mal ein bisschen auf den Unternehmenskontext zu kommen, ist es, glaube ich, nicht nur der Staat, der gefordert ist, sondern es sind auch die Institutionen, für die Menschen auftreten und wo sie dann eben digitale Angriffe erfahren. Das sind politische Parteien, das sind Unternehmen, das sind Rundfunkanstalten, Medienhäuser, das sind eben alle, die im Endeffekt da auch mittelbar mit in der Verantwortung stehen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns, eben dieses Verantwortungsgefühl erstmal zu wecken, Und zu sagen, es kann nicht sein, dass ihr euren Leuten sagt, ja, was kann ich denn dafür, wenn du mit deinem privaten Twitter-Profil angegriffen wirst, wenn man doch Gesicht und Namen überhaupt gar nicht wirklich trennen kann von der beruflichen Tätigkeit. So geht es ja einfach ganz vielen Leuten heutzutage, gerade in Zeiten von LinkedIn. Da wird ja fast schon erwartet, dass man dort auch präsent ist und dass man dort auch sich zu der eigenen Arbeit äußert, wenn man bestimmte Positionen bekleidet. Deswegen, genau, ist das auch ein wichtiges Thema, was den Staat angeht. Da gibt es natürlich immer Licht und Schatten. Einerseits werden wir natürlich auch staatlich gefördert. Also gerade im Bereich der psychosozialen Betroffenenberatung bekommen wir zumindest aktuell noch staatliche Mittel. Wer weiß, wie sich die Haushaltslage entwickelt. Das war schon durchaus schwierig, die letzten 2 Jahre da überhaupt noch hinzukommen. Wir sind da durchwachsen optimistisch, wie es die nächsten Jahre ausgeht. Und dann haben wir natürlich auch den Status als gemeinnützige Organisation. Das beinhaltet ja auch schon die Botschaft, dass wir in irgendeiner Form staatliche Aufgaben erledigen. Und deswegen im Endeffekt heißt Gemeinnützigkeit ja nichts weiter als Steuerbegünstigung im Vergleich zu wirtschaftlich agierenden Unternehmen. Dadurch wird ja schon etwas anerkannt auch, dass wir gewissermaßen Leistungen erbringen, für die der Staat keine eigenen Institutionen hat.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du eben auch mit erwähnt hattest, nämlich was eigentlich diese Radikalisierung im Internet auch gesellschaftlich für Auswirkungen hat oder haben kann. Ist es so, dass du eben auch die These unterschreiben würdest, dass je aggressiver der Umgang im Netz wird, sich das eben doch auch eventuell mit auf die Straße verlagern kann, in den Umgang miteinander, in die Art, wie wir auch diskutieren, Konflikte lösen, überhaupt noch in der Lage sind, Dialoge zu führen?
Auch hier kann ich mich jetzt nicht auf irgendwelche Kausalitäten festnageln lassen, die ich auch nicht belegen kann, genauso wie ganz viele andere Leute das nicht können. Allerdings wissen wir natürlich, dass es analoge Attentate gab, zum Beispiel das Attentat auf Henriette Reker, Halle, Hanau oder auch die Tötung von Walter Lübcke. All das sind Vorkommnisse, ganz reale Vorkommnisse in der echten Welt, wie man jetzt vielleicht sagen würde, wo eine Radikalisierung derjenigen, die sie verursacht haben im Internet, am Ende sich rausgestellt hat. Und es gibt diese Radikalisierungsräume im Internet, wo Menschen reingezogen werden in bestimmte Themen, zu denen sie anders keinen Zugang haben. Das heißt, ich denke nicht, dass das sehr weit hergeholt ist, eben auch solche Kausalitäten anzunehmen. Und dann sehen wir natürlich auch gerade bei jungen Erwachsenen und bei Jugendlichen, wie diese Verrohung der Sprache sich auch auf ihre Wahrnehmung dessen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, auswirkt. Also viele, gerade jüngere Betroffene, denen wir sagen, übrigens Dickpics zu bekommen, ist eine Straftat. Das sind pornografische Inhalte, die darf man nicht Leuten ungefragt zuschicken. Oder das ist eine Beleidigung oder das ist vielleicht sogar schon eine Bedrohung, was du da bekommen hast. Dann denken die sich teilweise, das kriege ich doch jede Woche. Wie kann das eine Straftat sein? Wer möchte das auch schon glauben? Wer möchte glauben, dass man jede Woche Opfer einer Straftat geworden ist? Auf der Straße würden wir das ja auch nicht normal finden, wenn wir die Straße runtergehen und links wird ein Auto aufgeknackt, links wird eine Oma überfallen und rechts wird ein Kind geschlagen. Das wäre ja kein normaler Zustand, wo wir einfach weiterlaufen würden und sagen, ja, ist halt heutzutage so, die Zeiten sind hart geworden. Sondern da würden wir zur Polizei laufen und würden uns wundern, was hier passiert ist. Im Internet machen wir das nicht. Da klicken wir einfach weg und denken uns, ja, schade.
Also die Sache ist auf alle Fälle auf dem Weg. Es passiert halt irgendwie Sachen. Eine Spezialisierung findet halt irgendwie statt. Ich habe jetzt irgendwie auch nochmal mitgenommen, eben dieses immer mehr transparent machen. Und da natürlich LinkedIn, ganz klassisches Beispiel. Also man erfährt ja sehr viel über LinkedIn, halt über Personen, dass das natürlich eben zum guten Ton gehört, aber gleichzeitig auch nicht so einfach ist.
Es ist auch erstaunlich, wenn ich da kurz einhaken darf, was die Leute über sich auf LinkedIn preisgeben und gleichzeitig, wie allgemein sie auch zu ganz verschiedenen Themen da mittlerweile kommunizieren. Das ist ja längst nicht mehr berufsbezogen. Und was wir noch gar nicht beleuchtet haben, ist natürlich auch die Rolle von solchen sozialen Medien. Das sind ja privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die sich durch Werbeanzeigen finanzieren. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass es Werbekundschaft gibt, die bereit sind, dagegen Geld Anzeigen zu schalten oder irgendwelche anderen Werbetools zu benutzen, die ich jetzt wahrscheinlich auch nicht im Detail erklären könnte. Aber das heißt, die haben natürlich gerade LinkedIn hatte einfach auch eine Herausforderung, trotzdem noch eine attraktive Plattform zu bleiben, wo Leute sich trauen, mit ihrem echten Namen und ihrem Gesicht hinzugehen. Denn da kann man ja anders als auf anderen Plattformen natürlich auch Fake-Profile erfinden, wenn man das möchte, aber es ist ja sehr viel mehr Aufwand, weil man muss ja dann ein Unternehmen erfinden und also Leute, die nicht sagen, wo sie arbeiten auf LinkedIn, das ist ja fast schon als unseriös empfunden, wohingegen man sich auf Twitter einfach ein Foto von Kermit dem Frosch hochladen kann und irgendeinen Fantasienamen ausdenkt und schon hat man ein wunderbares Fake-Profil, mit dem man alles Mögliche machen kann.
Also im Endeffekt hat man eigentlich ein Stück weit auf LinkedIn diese Anonymität, eigentlich in diesen Posts aufgehoben. Und gleichzeitig lebt natürlich die Attraktivität der Plattform halt damit, dass es eben kein Hass und Hetze auf der Plattform gibt, ne? Und also insofern müssten die aber auch eigentlich auch ein Interesse dort an einer Zusammenarbeit sozusagen oder an einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, sauberen Plattform haben, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
Auf jeden Fall. Also LinkedIn ist zum Beispiel eine Plattform, die uns sehr früh auch proaktiv kontaktiert hat, ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein in irgendeiner Form. Ich kann jetzt natürlich auch nicht sagen, dass jetzt da alles perfekt ist. Da gibt es sicherlich auch Sachen, die nicht so funktionieren. Aber wir haben schon viele Plattformen verklagt. LinkedIn war noch nicht dabei, weil sich bisher alles anders lösen ließ.
Klage, wunderschöne Brücke. Wie ist es denn? Würdest du wirklich sagen, also wenn ich jetzt an wirklich mal jetzt polarisiere, Greta Thunberg, Lisa Neubauer und so denke, würdet ihr wirklich empfehlen, jede Beleidigung jedes Mal anzuzeigen? Also ist das wirklich der Weg, den man geht und den ihr auch empfehlt?
Also ich verstehe das total, wenn Leute auch sagen, wenn ich jede Beleidigung anzeigen würde, wenn ich jede Beleidigung bei der Plattform melden würde, dann bräuchte ich 2 Angestellte dafür, die das für mich erledigen. Deswegen verstehe ich total, wenn Menschen da auch abschichten und da so, manche führen dann so Erheblichkeitsschwellen für sich ein. Einige sagen dann, okay, wenn mir nach dem Leben getrachtet wird, dann werde ich aktiv. Oder wenn meine Familie thematisiert wird oder bestimmte Themen, wo sie einfach sagen, das stört mich, wenn die immer wieder aufs Tapet gebracht werden. Aber die grundsätzliche Haltung, dass man dagegen vorgehen sollte, und zwar nicht erst dann, wenn eine konkrete Morddrohung ausgesprochen wird, die würde ich schon unterstreichen. Ich habe Verständnis für jede individuelle Situation, wenn das vielleicht zeitweise nicht geht oder man sagt, man muss da abschichten. Aber grundsätzlich sollte das die Haltung sein, dass man gegen alle potenziellen strafbaren Inhalte auch vorgeht oder sie zumindest bei der Plattform meldet, damit man eine Chance hat überhaupt, dass sie entfernt werden. Das klappt natürlich auch nicht immer zuverlässig. Genau, und man kann jetzt auch nicht wegen jeder Äußerung Gerichtsverfahren anstrengen, dafür dauern die viel zu lange, sind viel zu teuer und so weiter und so fort. Aber es sollte durchaus eine Option sein. Und wir setzen uns dafür ein, dass es immer häufiger eine Option wird, wie es ja auch in anderen Bereichen solche Trends zum Beispiel gibt. Ich sage nur Fluggastrechte oder Fahrgastrechte bei der Deutschen Bahn. Solche Themen sind ja auch mittlerweile salonfähig geworden. Bei der Deutschen Bahn hat es da sogar dazu geführt, dass jetzt proaktiv diese Formulare ausgeteilt werden, wenn man eine Verspätung hat. Und das wäre doch was, was auch ganz schön wäre, wenn man das auf Social-Media-Plattformen erreichen könnte, wenn man den Druck so sehr erhöhen könnte, dass man da eben auch irgendwo hinkommt, wo die proaktiv auch über Rechte aufklären, weil sie eben damit rechnen, dass sie eben auch mal verklagt werden könnten.
Finde ich super. Und immer die Analogie in die analoge Welt hilft natürlich auch, ne? So kann er auch einfach sagen, okay, ich gehe auch jedes Mal, wenn mir, muss ja nicht jedes Mal einer mein Auto komplett demolieren, aber auch wenn einer einen Kratzer reinmacht und einen Spiegel abtritt, gehe ich halt auch trotzdem zur Polizei. Also sozusagen, also man kann ja auch einfach überlegen, okay, wann passiert denn jetzt eigentlich was? Und das hatte ich zumindest im analogen Raum auch hier, dass dann halt irgendwie auch die Polizei auf uns auch immer aufgefordert hat, dass auch immer, wenn hier Verstöße sind, Crack verkauft wird oder so, dass wir halt dann irgendwie dort auch das melden, damit halt auch tatsächlich was passiert und dann halt auch ein Fokus drauf kommt. Also aus dieser Perspektive kann man das ja auch mal sehen. Wenn man jetzt mal auf die Wirtschaft halt irgendwie guckt, die natürlich auch eine gewisse Power haben, wie können die denn ihre Macht dort halt dann irgendwie auch nochmal sinnvoll nutzen? Geht das über Verbände oder was würdet ihr euch denn da noch wünschen?
Genau, also Verbände gibt es natürlich auch. Die treffe ich auch gelegentlich, denn viele von denen sind ja auch gemeinnützige Organisationen und die setzen sich auch nicht nur für schlechte Themen ein, das möchte ich jetzt ja auch gar nicht behaupten, aber das sind natürlich dann eher Themen, die Industrie betreffen und die Interessen der Industrie betreffen. Ich gucke natürlich immer eher so auf den gesamtgesellschaftlichen Bereich, was gibt's da für Möglichkeiten, um eben Veränderungen zu erzwingen? Und da würde ich sagen, hat die Wirtschaft schon so einige Hebel. Der erste Hebel, den sie haben, ist natürlich auch ihre eigene Reichweite. Das heißt, Kampagnen, wie sie jetzt auch gerade wieder laufen, um sich gegen Rechtsextremismus auszusprechen, können sehr wirkungsvoll sein, weil sie eben auch zeigen, die Industrie ist ja auch eine starke politische Kraft in dem Land. Und wenn alle eben sehen, die Industrie bekennt sich zu bestimmten Werten, die sind ihnen wichtig, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein starkes Signal. Und dann, habe ich es vorhin auch schon angesprochen, haben sie natürlich die Werbekraft. Das heißt, sie sind diejenigen, die am Ende den Betrieb der sozialen Netzwerke finanzieren. Denn für die Nutzenden ist das ja kostenlos. Die Nutzenden bezahlen mit Erkenntnissen aus ihrem Nutzungsverhalten und ihren Daten. die dann eben für den Verkauf von Werbeflächen benutzt werden, den gezielten Verkauf von Werbeflächen sogar. Und da haben wir in der Vergangenheit zum Beispiel zwei Beispiele gehabt, die sehr wirkungsvoll waren. Das erste war die Kampagne Stop Hate for Profit, die damals auf Facebook geschaltet wurde, wo eben ganz viele Unternehmen daraufhin ihre Anzeigen eingefroren haben bei Facebook und wirklich zu einem, also auf jeden Fall Millionen Verlust geführt haben. Vielleicht war es sogar mehr, was dann Facebook schon zum Einlenken an einigen Stellen geführt hat, wenn es gerade auch um extremistischen Inhalte geht. Und wir hatten auch gesehen, wenn man auf Porno-Plattformen guckt, da müssen wir leider auch öfter mal mit arbeiten, gerade in Zeiten von so KI-Deepfakes, die leider häufig missbraucht werden, um pornografische Deepfakes von Frauen zu erstellen, um sie dann auf Porno-Plattformen zu verbreiten. Da gab es auch mal eine Kampagne, die eben dazu geführt hat, dass auf Pornhub jetzt mittlerweile sehr strenge Verifizierungsvorgaben, ich finde ehrlich gesagt sogar ein bisschen zu strenge Verifizierungsvorgaben, aber auf jeden Fall muss man sich dort jetzt mit seinen richtigen Daten registrieren, wenn man Inhalte hochladen will. Und das liegt einzig und allein daran, dass Visa damals gesagt hat, nachdem rauskam, dass einige Kindermissbrauchsdarstellungen dort verbreitet wurden. Wenn ihr eure Plattform nicht sauber halten könnt, dann werden wir euch nicht mehr als Zahlungsdienstleister zur Verfügung stellen. Und dann mussten sie einlenken, weil wie sollen sie sonst Geld verdienen, wenn sie kein Visa anbieten können als Zahlungsmethode? Alles andere ist ja viel zu kompliziert. Und das hat dann eben dazu geführt, dass die wirklich da ihr Geschäftsmodell radikal umgestellt haben. Ich finde, das zeigt ganz gut die Kraft, die Wirtschaft eben auch haben kann, um solche Unternehmen zum Einlenken und Umdenken zu bewegen. Das geht schneller als das, was wir machen. Wir prangern auch öfter mal Missstände an. Und wenn wir Glück haben, dann kommen irgendwelche Gesetze oder Aufsichtsmaßnahmen raus. Aber die dauern halt Jahre. Die sind einfach nicht so unmittelbar.
Ja, spannende Beispiele. Also das macht es direkt greifbar, ne? Und eben doch wieder den Hebel und die Wirkungsweite und Reichweite, die man dann auch hat, ne? Als starker Wirtschaftsplayer hier. Wir sind tatsächlich über der Zeit. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter schnacken. Danke an dich, Josefine. Aber am Ende haben wir immer noch mal die Möglichkeit oder geben unserem Gast die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du jetzt noch mal irgendwas unterstreichen möchtest oder irgendwas noch gar nicht sagen konntest, was dir aber wichtig war, dann ist jetzt noch mal die Gelegenheit.
Dann will ich es doch nochmal sehr allgemein einfach formulieren und dafür plädieren, das Thema digitale Gewalt nicht zu verharmlosen und eben auch gerade die wirtschaftliche Komponente des Ganzen in den Blick zu nehmen, um die Hebel eben auch zu erkennen, die darin liegen. Ich denke, das ist mein Appell.
Ganz lieben Dank.
Gerne.
Ja, Nils, wir hatten Josefine da. Hate Aid, nochmal ganz anderer Blickwinkel irgendwie, den wir so noch gar nicht betrachtet haben intensiv in der Folge. Wie fandst du es?
Ich fand das total spannend. Auf unterschiedlichen Ebenen und ich glaube, das Thema ist einfach maximal relevant, weil wenn wir einfach auf dieses gesamte Demokratie-Thema gucken, was ja immer mehr jetzt irgendwie auch in den Fokus kommt und auch wo man immer wieder merkt, okay, wie relevant das ist, dann ist es natürlich auch extrem wichtig, dass dort nicht einfach Menschen zum Verstummen gebracht werden, indem die da halt irgendwie übel angegangen werden im Internet. Und das ist ja was tatsächlich passiert, worüber dann halt immer eine komplette Diskursverschiebung halt irgendwie stattfindet und halt dann einfach Menschen, Meinungen halt irgendwie nicht gesagt werden und dann das plötzlich dann halt irgendwie den Anschein hat, als wären da gewisse Sachen halt in der Mehrheit, was sie ja eigentlich gar nicht sind. Deswegen ist es halt irgendwie auch total wichtig, dieses Thema halt dann einfach zu lösen, weil ich glaube, das ist halt dann einfach die einzige Chance, die wir haben, wenn wir halt weiter in diesem digitalen Raum uns vernünftig bewegen wollen. Und insofern fand ich das halt irgendwie sehr spannend und es hat mir halt an ein paar Ecken so ein bisschen Mut gemacht. Also wenn ich halt irgendwie sehe, okay, da verändern sich halt irgendwie Dinge zum Positiven, das ist ja immer schon mal auf alle Fälle schon mal ein Thema und dass auch eine gewisse Awareness da ist, sozusagen, sowohl in der Gesetzgebung als auch bei den Staatsanwaltschaften, aber eben auch ein Interesse bei den Polizeien halt irgendwie stattfindet. Und gleichzeitig stelle ich mir das wahnsinnig mühsam vor, in diesem ja föderalistischen Flickenteppich dort halt irgendwie quasi jeden einzelnen Akteur da halt wie zu bedienen. Insofern Hut ab vor der Leistung. Das ist so das, was ich mitgenommen habe. Wie geht's dir?
Ja, ich kann das alles unterstreichen. Das ist so eine Mischung aus, irgendwie es ist einfach so ein krasses Thema, aber dann Freude über die hohen Zahlen, die sie auch genannt hat. Also dass eigentlich nahezu 50% derjenigen, die ich dann eben auch anzeige, identifiziert werden können und wirklich dann eben auch ja verfolgt werden können, diese Themen. Und aber wo du jetzt auch nochmal den Demokratiebegriff genommen hast und so eine Superwahl ja. Dieses Jahr, wir haben hier einige Landtagswahlen, wir haben Europawahl, in den USA wird gewählt, in der Türkei wird ja, glaube ich, gerade auch gewählt. Also man merkt eben schon, wir sind jetzt heute gar nicht so krass auf Parteien eingegangen und man sieht ja eben auch gerade hier in Deutschland mit AfD und Co., wie eben auch gezielt Parteien versuchen, diese digitalen Räume auch in Algorithmen so zu manipulieren, um Meinungen zu machen. Und das ist natürlich irgendwie ganz gefährlich, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass da irgendwie ja Awareness draufkommt und da ganz viel Aufmerksamkeit für geschaffen wird und auch sensibilisiert wird für, weil das irgendwie dann schneller geht, als man, glaube ich, manchmal glaubt, wie schnell man dann in so einen Algorithmus reinkommt und futsch wirst du einfach auch mit Falschinformationen versorgt. Also ja, ein Thema, wenn man sich länger Gedanken macht, sozusagen, was muss man aufpassen, was einen nicht runterzieht in der Laune und in den Dystopien, in denen man sich dann schnell bewegt. Aber es ist natürlich einfach ernst zu nehmen.
Ja, total. Ja, auf alle Fälle echt eine spannende Folge.
Total, voll
Und
cool. Toll, was Hate8 da macht, muss man ja auch nochmal sagen. Und ja, dass man dass das Thema eben auch dann entsprechend seine Aufmerksamkeit bekommt.
ja,
Danke,
freue mich
Nies.
auf die
Ich freue mich aufs
nächste.
nächste Mal.
Ja,
Bis
bis dann.
dann.
Ciao.